Dazu begrüßt sie jetzt wieder Gabriele Häuser im Studio. Iran ist zu Beginn dieses Jahres wieder ein Brennpunkt des Weltgeschehens. Der Konflikt mit den USA schwelt weiter, die Europäer wirken hilflos als Vermittler und im Land demonstrieren Tausende gegen das eigene Regime. Die Wirtschaftslage ist katastrophal. Am 21. Februar soll ein neues Parlament gewählt werden. Im Vorfeld ist ein Machtkampf zwischen den gemäßigteren Kräften und den Konservativen in vollem Gang. Das sind die Meldungen, die uns erreichen. Weniger erfahren wir, wie es den Menschen im Alltag in Iran wirklich geht. Die Journalistin und Buchautorin Ulrike Keding wollte darüber mehr wissen und ist deshalb mehrfach auf längeren Reisen quer durch Iran unterwegs gewesen, allein als Frau. Sie ist meistens nicht in Hotels abgestiegen, sondern hat ganz bewusst den Kontakt zu den Iranerinnen und Iranern zu Hause gesucht, als Couchsurferin. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, das morgen erscheint, und jetzt ist sie bei mir im Studio. Herzlich willkommen in den Inforadio Weltsichten.
Guten Tag.
Frau Keding, Iran gilt ja bei vielen nicht als gerade typisches Reiseland. Die Islamische Republik Iran hat das Image, so etwas wie die Achse des Bösen zu sein, mit einem Geheimdienst, der weltweit gefürchtet wird. Begibt man sich da als alleinreisende Frau, als Journalistin, die auch über das Erlebte berichten will, nicht in große Gefahr?
Ja, man begibt sich in große Gefahr. Aber ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich als Journalistin sozusagen nicht entdeckt werde. Ansonsten hätte ich dieses Buch nicht schreiben können, weil ich ja sehr ehrliche Stimmen der Bevölkerung einhole. Und wenn man als Touristin reist, ist es ein Traum, im Iran zu reisen. Ich würde es jedem und jeder Frau empfehlen, weil die Iraner ein sehr herzliches Volk sind. Ich war ja bei ihnen zu Hause. Sie rollen den roten Teppich aus für ihre Gäste aus der Fremde, gerade weil sie selbst so schwer die Chance haben, in die Fremde, also in den Westen vor allem, zu gelangen. Sind sie also hellauf begeistert, Gäste aus Europa begrüßen zu können. Natürlich hatte ich als Journalistin auch Risiken zu überwinden. Ich hatte einmal in Kurdistan im Bus, da wurde ich als Einzige bis auf die Knochen kontrolliert und mein Laptop lag mit ungeschützter Festplatte im Gepäck. Wenn der Polizist nur auf die Idee gekommen wäre, zu kontrollieren, dieses Laptop, dann wäre ich wahrscheinlich schon in Gefahr gewesen, im Gefängnis zu landen. Aber das ist an mir vorbeigezogen.
Wie haben Sie sich denn vorbereitet auf eine solche Reise? Das muss ja alles organisiert werden. Wie sind Sie an die Gastgeber gekommen?
Hauptsächlich über die Couchsurfing-Plattformen online. Das heißt, ich habe ein sehr intensives Mailing gemacht, 2 Monate lang, wirklich fast von morgens bis abends, weil ich gute Kontakte finden wollte. So habe ich manchmal pro Stadt 8 bis 10 Kontakte angemailt und habe dann bewusst ausgewählt, welche Leute mir sympathisch waren und interessant als Interviewpartnerin. Natürlich kommt man via online vor allem an die gebildete Bevölkerung, die Englisch können, natürlich, sonst würden sie ja nicht Kontakt zu Ausländern aufnehmen. Und meistens haben sie auch einen akademischen Studienabschluss. Aber durch diese Gastgeberinnen und auch einem Gastgeber in Kurdistan bin ich auch an alle Teile der Bevölkerung gekommen, bis zu den Nomaden.
Bringen die sich nicht selber auch in Gefahr, wenn Couchsurfing offiziell gar nicht legal ist?
Also Couchsurfing ist eine Sache, die halb legal ist. Sie ist offiziell illegal und trotzdem vom Regime oder von der Regierung toleriert, weitestgehend. Das ist ja alles so eine Grauzone im Iran, und auch selbst das urkonservative Regime akzeptiert gewisse Dinge, weil an denen geht die Welt ja auch nicht vorüber. Also man muss sich bewusst sein, dass die sehr clever sind und genau wissen, was passiert. Und Couchsurfing ist bekannt, dass es sehr viele machen, und es läuft so. Also man darf es nicht offiziell zugeben, aber...
Was haben Sie über das Leben von Frauen in Iran erfahren? Wir denken ja oft, die stehen unter ständiger Beobachtung, müssen sich den Männern unterordnen, sind in ihrer Gesellschaft auch weniger wert, müssen sich an strikte Kleiderordnungen halten, immer verschleiert und so weiter. Ist das tatsächlich so?
Ja gut, also zum ersten Mal war ein wichtiges Motiv, dieses Buch zu schreiben, aufzuräumen mit dem Klischee in Europa der Muslimin mit Kopftuch am Kochtopf. Das stimmt insbesondere im Iran so nicht. Weil die Iranerinnen sind sehr gebildet, 70% der Frauen sind an den Universitäten, 70%. Und sie sind gerade im Iran auch in hohen Posten angelangt in den Berufen, weniger in der Politik. Das nicht. Und sie sind natürlich offiziell benachteiligt. Das heißt, wenn sie ein Erbe antreten, erben sie wirklich nur die Hälfte wie ihre Brüder, um ein konkretes Beispiel zu nehmen. Und dagegen kämpfen sie natürlich auch offen an, indem sie gegen das Kopftuch protestieren. Das Kopftuch ist ein Symbol, das ist nicht nur ein Kleidungsstück, gegen das sie protestieren, sondern sie protestieren auch gegen ihre juristische Benachteiligung.
Sie haben eine Frau kennengelernt, die gehört der landesweiten Oppositionsbewegung Weißer Mittwoch an. Erzählen Sie uns doch mal, was sich dahinter verbirgt.
Mazie Alinejad ist eine emigrierte iranische Journalistin, natürlich Regimekritikerin, und sie ist inzwischen nach New York emigriert. Sie hat 2014 angeregt, indem sie ein Foto auf Facebook gepostet hat, ohne Kopftuch durch die Straßen von London, die Frauen im Iran dazu ermutigt, ihr Kopftuch vom Kopf zu ziehen. Und 2017 hat sich also die erste Iranerin auf die Engelab Street, das ist die Revolutionsstraße in Teheran, gestellt und ihr Kopftuch vor sich in der Luft gewedelt, wurde dann, glaube ich, auch verhaftet, aber auch dann wieder freigelassen. Und seitdem hat Mazie Alinejad in Amerika 1,2 Millionen Follower, rund um den Erdball übrigens, aber natürlich hauptsächlich aus Iran. Und die Iranerinnen solidarisieren sich mit dieser ganzen Bewegung, die, ich sage es jetzt mal, einen stillen Protest fördert.
Was macht denn jetzt zum Beispiel Ihre Gastgeberin, die da Mitglied ist?
Ja, sie fährt zum Beispiel in der U-Bahn und lässt lautlos ihren Schleier auf die Schultern fallen. Deswegen nenne ich diesen Protest auch den stillen Protest. Also es ist weniger, dass die sich in einer Menschentraube auf die Straße stellen und lautstark gegen den Staat protestieren, weil das wäre viel zu gefährlich. Aber sie trauen sich teilweise sogar, den Schleier gar nicht zu tragen in einem Park oder auch vor allem insgesamt ihn kaum zu tragen. Also überall auf den Straßen Irans sieht man Frauen, wo der Schleier ganz nach hinten gezogen ist und kaum sichtbar ist. Und man sieht schon daran, wie die Frauen den Schleier tragen, ob sie konservativ-muslimisch eingestellt sind, indem sie den klassischen Chador tragen, geschlossen um Gesicht und Hals, oder ob sie einen ganz legeren Schleier tragen, der auch ganz flott aussieht, teilweise, ehrlich gestanden. Und das findet dann landesweit schon meistens am Mittwoch statt.
Teheran ist nicht nur die Hochburg des Weißen Mittwochs, habe ich gelernt, sondern auch der Weißen Hochzeit, auf Deutsch der sogenannten wilden Ehe. Auch das ist möglich unter dem Mullah-Regime?
Ja, also unter dem Mullah-Regime ist vieles möglich, was hier gar nicht so bekannt ist, aber immer heimlich. Deswegen nenne ich mein Buch hier auch die heimliche Freiheit. Und was die weiße Hochzeit betrifft, tatsächlich ist es sogar im Iran möglich, dass Mann und Frau zusammenleben können, ohne verheiratet zu sein. Ich bin sogar in so eine Wohngemeinschaft geraten, noch nicht mal in Teheran, sondern in Kermanschah, was eine konservative Stadt ist. Und mir wurde erzählt, hauptsächlich ist das möglich, indem man dem Vermieter einen Stapel Extrascheine auf den Tisch legt. Also im Iran ist auch viel möglich über so eine kleine Bestechung.
Also Bakschisch.
Oder? Ja, Bakschisch.
Also eine Rebellin hier, dann eine Karrierefrau da, sogar eine haben Sie getroffen mit Hausmann. Dann eine zielstrebige junge Wissenschaftlerin, viele darunter, die den Kontakt zu Ihnen auch gesucht haben, weil sie das Land verlassen wollen. Was sagt das über die Situation im Iran aus? Es sind ja sehr, sehr viele junge Leute dabei. Also ich glaube, 55% der Bevölkerung sind unter 30.
Genau. Es ist so, dass Iran das weltweit stärkste Auswanderungsland ist, nicht das stärkste Flüchtlingsland. Die Leute wandern aus auf Stipendienebene oder auf eigene Kosten. Aber es gibt laut einer Statistik mindestens 6,82 Millionen Iraner, die über die Welt verstreut in der Diaspora leben. Und die Iranerinnen und Iraner, mit denen ich gesprochen habe, ist es tatsächlich so, dass sie kaum eine Perspektive im eigenen Land sehen, weil die Revolution ist da einfach so schwer zu bewerkstelligen. Und selbst wenn sie ihr Regime niederzwingen würden, ist ihnen teilweise gar nicht klar, wer dann an die Macht käme. Und die meisten sehen also auch, was den Arbeitsmarkt betrifft, es gibt so eine hohe Arbeitslosigkeit und die Löhne sind dermaßen niedrig, es kommt natürlich auch durch die Sanktionen, dass die natürlich eher die gebildetere Schicht immer wieder alle tendieren, in den Westen zu kommen.
Wenn die Gebildeten weggehen, was bleibt dann im Land zurück?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt und dann an die Iranerinnen und Iraner gestellt. Und ich habe die erstaunliche Antwort bekommen, dass sie meinen, dass das Regime ganz froh ist, diese Regimekritiker loszuwerden.
Weil es dann einfacher wird für sie.
Ja, es ist dann für das Regime einfacher. Außerdem muss man schon auch einräumen, dass circa 25% der Bevölkerung laut einer Statistik der Bundeszentralen für politische Bildung, also ein Viertel der Bevölkerung mindestens das Regime stützen. Und da sind natürlich auch gebildete Leute drunter. Das darf man nicht vergessen.
Ihre erste Reise war 2016, dann 2018, unmittelbar nachdem die USA das Atomabkommen aufgekündigt haben und dann noch einmal 2019. Wie haben Sie das Land erlebt in dieser Zeitspanne? Gibt es Unterschiede, die Sie bemerkt haben?
Also das ist ganz klar. Die Iraner machen ja ein Gefälle durch, das können wir im Europa von Ferne gar nicht so nachvollziehen, von die Hoffnung ist groß, nachdem dann endlich nach Jahren das Atomabkommen gegriffen hat, seit Januar 2016, dass die Wirtschaft angekurbelt würde, dass der Tourismus sich vergrößert, was auch alles eingetreten ist. Und dann die Enttäuschung sitzt natürlich doppelt tief, als Herr Trump im Mai 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist. Den Menschen war schon damals klar, was das bedeuten würde, aber sie müssen das durchleiden, diese Sanktionen. Nämlich das große Thema ist die Arbeitslosigkeit, die Armut, die daraus erwächst, die Medikamentennot. Die Menschen sterben, weil sie nicht wichtige Medikamente gegen Krebs bekommen, zum Beispiel. Also nur die Reichen kriegen die Medikamente und die erwerben die über den Schwarzmarkt, die dann viermal so teuer werden. Und das ist schon hart, ja.
Und dann Inflation, die
natürlich.
Preise steigen enorm.
Ein Riesenthema. Also das ist schon ein Albtraum für die Jungen und natürlich auch für die älteren Leute. Wenn sie abends einschlafen, am nächsten Morgen erwachen sie und dann ist das alles doppelt so teuer. Deswegen waren ja auch im November die Proteste gegen die drastische Benzinpreiserhöhung. Und mein kurdischer Bekannter, dessen Vater wurde jetzt vor 6 Monaten arbeitslos als Staudammbauarbeiter. Und er selbst, ein 28-jähriger junger Mann, muss jetzt die Familie ernähren und verdient 100 € im Monat als Englischlehrer.
Also die Sanktionen haben das Leben, den Alltag der Menschen sehr verändert.
Sehr. Dazu kommt ja auch die Korruption. Also die Menschen haben eigentlich mit zwei Seiten zu kämpfen. Die Korruption der eigenen Regierung ist immer wieder ein Vorwurf, dass zu viele der Regierung nahestehenden Menschen sich bereichern und an Geldquellen kommen. Die leiden auch gar nicht unter den Sanktionen, sondern die Bevölkerung.
Die Stimmung ist aufgeheizt und das alles kurz vor der Wahl. Sie sind noch immer im Kontakt mit etlichen Ihrer Gastgeberinnen. Was erhoffen die sich vielleicht von der Wahl oder haben die überhaupt keine Hoffnung, dass sich was ändern könnte?
Also man muss sich einfach darüber klar werden, dass diese Wahlen keine demokratischen Wahlen sind wie bei uns, sondern die Kandidaten werden durch ein Gremium des Wächterrats vorausgewählt. Der Wächterrat sind die Gruppe der Theologen und Juristen an der Spitze der Regierung unter Khamenei, unter dem obersten geistigen Führer. Und die lassen die Kandidaten zu, die zum Regime passen. Mhm. Apropos Frauen übrigens, sind nur 14 Frauen im Parlament vertreten. In diesem, obwohl 2016 sind weit über 580 Frauen zur Parlamentswahl angetreten, aber auch sie wurden nicht zugelassen. Und deswegen sagen meine regimekritischen Freunde, das ist ein Scheinparlament und sie boykottieren die Wahl. Das ist der einzige Beitrag, den sie dazu leisten können, das Regime nicht noch stärker werden zu lassen. Das heißt, ihre Hoffnungen sind nicht groß.
Iran, ein spannendes Land, wie Sie es uns geschildert haben. auch durchaus ein sehr lohnenswertes für eine Reise und den direkten Kontakt mit den Menschen jenseits der großen Politik und der damit verbundenen Vorurteile. Vielen Dank. Das war die Journalistin Ulrike Keding. Ihr Buch »Die heimliche Freiheit – Eine Reise zu Irans starken Frauen« erscheint im Herder Verlag. Ich persönlich finde, es gibt interessante Einblicke in eine uns oft verschlossene Welt. Mein Name ist Gabriele Häuser. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an den Inforadio-Weltsichten.